Liebe Zuschauer, es ist mir eine große Freude, heute wieder mit euch Gottes lebendiges und kräftiges Wort teilen zu dürfen. In der heutigen Predigt geht es um ein, wie ich finde, sehr schönes und auch sehr wichtiges Thema. Ein Thema, welches alle Menschen betrifft, doch leider oft falsch verstanden wird. Auch leider unter bibeltreuen Christen. Es geht um Gottes Gesetz. Das Thema Gottes Gesetz ist ein sehr großes und vielschichtiges Thema. Und man könnte leicht mehrere Predigten damit füllen. In der heutigen Predigt soll es ganz speziell um die 10 Gebote gehen. Aber nicht um die 10 Gebote im Einzelnen, sondern um die 10 Gebote im Allgemeinen. Und möge unser lieber himmlischer Vater euer Herz für diese Botschaft öffnen und euch genauso viel Freude und genauso viel Segen schenken, wie es bei mir getan hat. Lasst uns zu Beginn eine lange Reise zurück in die Vergangenheit machen, an den Berg Sinai. Ich denke, wir wissen alle, was dort geschehen ist. Nach dem machtvollen Auszug, wo Gott sein Volk geführt hat aus Ägypten durch die Wüste an den Berg Sinai, hat er ihnen dort sein Gesetz gegeben, die 10 Gebote. Und ich glaube, wir wissen auch alle, was dort geschehen ist. Als Mose zu Gott auf den Berg hinaufgegangen ist und dort 40 Tage und 40 Nächte geblieben ist, hat das Volk sich unten im Tal ein goldenes Kalb gemacht und hat Götzendienst betrieben. Aber stellt euch bitte einmal vor, dass ihr dort nicht mitgemacht hättet. Und stellt euch vor, ihr würdet am Fuße des Berges auf Mose warten. Sehnsüchtig warten auf seine Rückkehr. Denn wie oft kommt es schon vor, dass jemand zu Gott geht und mit Gott spricht? Und ihr seid schon ganz gespannt, was Mose berichten wird von Gott und was er vielleicht sogar mitbringen wird. Tag für Tag wartet ihr sehnsüchtig auf Moses Rückkehr. Und dann eines Tages seht ihr, wie Mose vom Berg hinabsteigt und von Gott zurückkehrt. Und dann könnt ihr erkennen, dass er sogar etwas mitgebracht hat. 2 steinerne Tafeln. Und ihr seid schon ganz gespannt, was dies zu bedeuten hat. Doch dann erfahrt ihr, dass auf diesen 2 steinernen Tafeln 10 Gebote stehen. Gebote für euer Leben. Was würdet ihr denken? Ich will euch verraten, was ich damals dachte, als ich diese Geschichte das erste Mal in Gottes Wort gelesen habe. Ich wäre enttäuscht gewesen, denn ich hätte etwas anderes erwartet. Vielleicht einen Zauberstab oder eine mächtige Waffe, die alle Feinde vernichtet. Solche Gedanken bekommt man, wenn man es gewohnt ist, jeden Hollywood-Film zu sehen, der ins Kino kommt. Aber ich wäre über diese Gabe Gottes, ich hätte mich nicht gefreut. Denn was soll ich denn mit Geboten für mein Leben, mit Einschränkungen für mein Leben? Ich hätte mich kein bisschen gefreut über diese Gabe Gottes. Und vielleicht hätte ich mir sogar dann gewünscht, lieber beim Volk gewesen zu sein, das das goldene Kalb angebetet hat. Doch ich bin Gott sehr dankbar, dass ich heute hier stehen darf und bezeugen darf, dass Gott meine Sicht geändert hat. Dass ich heute wissen darf, dass Gottes Gesetz, seine 10 Gebote, von Gott aus Liebe gegeben worden Und dass es ein großes Geschenk war und auch heute noch ein großes Geschenk ist. Und mit Gottes Hilfe möchte ich euch dieses große Geschenk ein wenig näher bringen. Und dazu einen Vergleich zwischen Gottes Gesetz, seinen 10 Geboten und Gottes Charakter machen. Und beginnen möchte ich mit Jesaja Kapitel 6, die Verse 1 bis 3. Jesaja Kapitel 6, die Verse 1 bis 3. Das ist ein sehr bekannter Vers oder sehr bekannte Verse. Dort heißt es: In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Gott ist so heilig, dass die Engel, die Seraphim, ihre Füße und ihr Antlitz in Gottes Gegenwart bedecken. Gott ist so heilig, dass wir sündige Menschen auf der Stelle sterben würden, wenn wir Gottes unverhüllte Gegenwart, unverhüllte Herrlichkeit sehen würden. Aber wie sieht es jetzt mit seinem Gesetz aus? Da würde ich gerne mit euch Römer Kapitel 7 lesen. Römer Kapitel 7 und dort der Vers 12. Und wir werden noch öfter auf diesen Vers zu sprechen kommen. Römer Kapitel 7, Vers 12. Dort heißt es: So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Nicht nur die 10 Gebote als Ganzes sind heilig, sondern jedes einzelne Gebot. Daher heißt es auch in Jakobus Kapitel 2, Vers 10: Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Was ist also die Konsequenz der Übertretung auch nur eines einzigen der 10 Gebote, was der Übertretung aller 10 Gebote entspricht, wie wir gerade gelesen haben? Was ist die Konsequenz? Ich denke, wir kennen alle die deutliche Aussage aus Römer Kapitel 6, Vers 23, wo es heißt: Der Sünde Sold ist der Tod. Der Sünde Sold ist der Tod. Und wie definiert denn Gottes Wort Sünde? Was ist denn Sünde? Dies finden wir im 1. Johannesbrief in Kapitel 3, Vers 4. Dort heißt es: Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Das war die Elberfelder Bibel. Noch deutlicher wird es in der King James Bibel oder in der Luther-Übersetzung von 1914. Dort heißt es: Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Die Folge für die Übertretung auch nur eines einzigen der 10 Gebote ist also nicht ein Bußgeld oder eine Gefängnisstrafe. Es ist der Tod. So heilig sind Gottes Gebote. Und Dank sei Gott, dass wir nicht gleich tot umfallen, wenn wir sündigen, sondern er uns Zeit zur Buße schenkt. Es ist jedenfalls interessant, sowohl das Sehen der Herrlichkeit Gottes als auch die Übertretung seines Gesetzes haben für den Sünder die gleiche Konsequenz: den Tod. Gott und sein Gesetz haben sozusagen die gleiche Heiligkeitsstufe. Damit das Volk Israel sich der Heiligkeit Gottes und seines Gesetzes bewusst wird, hat es damals am Berg Sinai geblitzt und gedonnert. Der ganze Berg hat gebebt und geraucht. Gottes Volk sollte größtmögliche Ehrfurcht haben. Und ich glaube, manchmal wären solche Donner und Blitze auch gut für uns. Denn wir vergessen leider oft, wie heilig Gott ist und wie heilig auch sein Gesetz ist. Gehen wir zum nächsten Vergleich zwischen Gott und seinem Gesetz. Im Psalm 119, Vers 137 heißt es: Herr, du bist gerecht und deine Urteile sind richtig. Und noch einmal Römer Kapitel 7, Vers 12. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. So gerecht wie Gott ist, so gerecht ist auch sein Gesetz. Die 10 Gebote stellen den großen Maßstab der Gerechtigkeit dar. Und sie sind auch der Maßstab, nach dem jeder Mensch gerichtet werden wird. Eine wunderbare Eigenschaft Gottes und auch seines Gesetzes ist, dass sie beide gut sind. In Lukas 18, Vers 19 lesen wir: Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Und genauso wahrhaftig gut, wie Gott gut ist, ist auch sein Gesetz, die 10 Gebote. Noch ein letztes Mal, Römer 7, Vers 12. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Es geht sogar noch weiter. Die Gebote Gottes sind nicht nur gut, so wie Gott gut ist, sie sind sogar vollkommen, so wie Gott vollkommen ist. Matthäus Kapitel 5, Vers 48. Dort sagt Jesus in der Bergpredigt: Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und Psalm 19, Vers 8, der erste Teil: Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Genauso wie es bei Gott keinen Schatten gibt, sondern nur Licht, so ist es auch bei seinem Gesetz. Sie sind durch und durch gut, die 10 Gebote, und durch vollkommen. Man kann sie nicht besser machen, so wie Gott auch. Ein sehr wichtiger Vergleich zwischen Gott und seinem Gesetz fehlt noch. In 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 17, heißt es über Gott: Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Und in Jakobus, Kapitel 1, Vers 17: Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Gott ist ewig und bei ihm ist keine Veränderung. Und so ist es auch mit seinen Geboten. Wieder in der Bergpredigt in Matthäus Kapitel 5, die Verse 17 und 18. Dort sagt Jesus: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Die 10 Gebote sind so unveränderlich wie der Thron Gottes selbst. Und als Zeichen dieser Unvergänglichkeit hat Gott sein Gesetz auf Steintafeln geschrieben. Auf Stein als Zeichen dieser Unvergänglichkeit, dieser Unveränderlichkeit. Das Zeremonialgesetz zum Beispiel, das mit Jesu Tod seine Gültigkeit verloren hat, es wurde nicht auf Stein geschrieben, sondern auf Papyrusrollen, auf vergängliches Papyrus. Und das Zeremonialgesetz hat auch nicht Gott selbst mit seinem Finger geschrieben, sondern es haben Menschen niedergeschrieben. Was zeigen uns jetzt all diese Vergleiche zwischen Gottes Gesetz und seinem Charakter? Und wir könnten hier noch viel mehr Vergleiche bringen. Es gibt hier noch viel mehr. Aber was zeigen uns diese Vergleiche? Sie zeigen uns, dass das Gesetz Gottes seinem Charakter entspricht. Es ist ein Gesetz der Liebe. Gott hat uns die 10 Gebote nicht gegeben, weil er uns tyrannisieren möchte, weil er uns unterdrücken möchte, sondern hat uns die 10 Gebote gegeben, weil er uns liebt, weil er nur das Beste möchte für uns. Wie würde unsere Welt denn aussehen, wenn wir Menschen dieses Gesetz der Liebe halten würden? Ich bin überzeugt, es wäre der Himmel auf Erden. Doch leider, es gibt jemanden, der dieses Gesetz abgrundtief hasst. Weil es eben Gottes Charakter entspricht, seinem Charakter der Liebe. Und weil es auch die Grundlage seiner Regierung ist, nämlich Satan. So wie Satan alles tut, um Gottes Charakter falsch darzustellen, so tut er auch alles, um Gottes Gesetz falsch darzustellen. Und er hat es so weit gebracht, dass die 10 Gebote geändert, dass sie verfälscht wurden und dass der Großteil der Christenheit sich dessen gar nicht bewusst ist. Das 2. Gebot wurde gestrichen und das 4. Gebot, das einzige Gebot, das auf Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde, hinweist und ihn dadurch unterscheidet von allen falschen Göttern, es wurde geändert. Der Sabbat wurde in den Sonntag hin verändert. Auf einen Tag hin, den Gott nie gesegnet und den Gott auch nie geheiligt hat. Und damit es wieder 10 Gebote sind, wurde das Gebot, du sollst nicht begehren, in 2 Teile aufgeteilt. Zu Beginn hatte ich ja erwähnt, dass Gott meine Sichtweise zu seinem Gesetz geändert hat. Weg von einer Last und hin zu einem Geschenk. Und eine Erfahrung, die ich gemacht habe, sie hat mir ganz besonders geholfen dabei, Gottes Gesetz so zu verstehen, wie es er uns gegeben hat, als Geschenk. Vorher aber noch ein wichtiger Aspekt. Die 10 Gebote offenbaren Gottes Willen in einfacher und prägnanter Weise. Doch ihre Bedeutung geht weit über die buchstäbliche Aussage in der Bibel hinaus. Das 6. Gebot zum Beispiel, du sollst nicht töten, bedeutet nicht nur, dass wir keine Menschen umbringen sollen, sondern es bedeutet auch, dass wir keinen Menschen beleidigen sollen, dass wir keinen Menschen hassen sollen. Und so ist es auch mit dem 7. Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Das beinhaltet viel mehr als nur nicht das Fremdgehen in der Ehe. In der Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 28 sagt Jesus, dass wir die Ehe bereits brechen, wenn wir eine Frau nur ansehen und sie begehren. Du sollst nicht Ehe brechen, bezieht sich also nicht nur auf die Zeit in einer Ehe, sondern sie bezieht sich auch auf eine Zeit oder auf ein Leben außerhalb der Ehe. Sie beinhaltet jeden Verstoß gegen diese heilige Einrichtung Gottes. Und dazu gehört auch eine sexuelle Beziehung vor der Ehe. Nun zu der Erfahrung, die ich euch gerne berichten möchte. Es ist eine sehr persönliche Erfahrung, aber ich glaube, dass viele davon profitieren können. Es gab einmal eine Zeit in meinem Leben, so im Alter von 18 Jahren, so die Sturm- und Drangphase in der Jugend. Da hatte ich geglaubt, wie schön es doch sein muss, immer wieder wechselnde Partnerschaften zu haben. Vor allem in sexueller Richtung. Und ich bin damals viel in den Diskos unterwegs gewesen, teilweise sogar 3 bis 4 Mal die Woche. Und meine Freunde und ich, wir hatten eigentlich immer das gleiche Ziel: Mädchen kennenlernen. Aber nicht ein Mädchen kennenlernen, das ich irgendwann mal heiraten möchte, sondern ein Mädchen, mit dem ich andere Dinge vorhatte. Und so habe ich viele Mädchen angesprochen und ich hatte immer das gleiche Ziel. Ich wollte nicht nur Händchen halten. Ich wollte sie nicht nur einladen auf eine Cola oder eine Fanta oder ein Bier. Ich wollte viel mehr. Ich wollte alles. Und dies nicht nach 1, 2 Jahren, wenn man sich ausreichend gut kennengelernt hat, sondern gleich, so schnell wie möglich. Als ich dann angefangen habe, die Bibel zu lesen, es war so mit Mitte 20, da bin ich irgendwann in Gottes Wort auf das Thema gestoßen, Ehe und Sex. Und ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass Gott eine sexuelle Beziehung vor der Ehe verurteilt, dass er so etwas nicht gut heißt. Es ist ganz interessant. Es gibt so viele verschiedene christliche Glaubensgemeinschaften mit teilweise riesigen Unterschieden in ihren Lehren. Aber in diesem einen Punkt, kein Sex vor der Ehe, sind, soweit ich weiß, sich eigentlich alle einig. Es hält sich nur niemand daran. Auch mir hat es überhaupt nicht gefallen. Ich habe mir gedacht, das hält doch niemand aus. Was ist denn das für eine Qual? Lieber Gott, das kannst du uns Menschen doch nicht antun. Es war eine große Last auf meinem Herzen, weil ich wusste, was Gott eigentlich von mir will und wie meine Gedanken sind. Doch Gott hat an mir gearbeitet. Er hat mich mit diesem Thema nicht losgelassen. Er hat an meinem Herzen gewirkt. Und er hat mich so weit gebracht, dass ich es sogar wollte, dass ich es ausprobieren wollte, diesen Weg Gottes zu gehen. Das allein war schon ein Wunder. Doch das Wunder wurde noch größer. Gott hat mir eine wunderbare Frau an die Seite geschenkt, die genau das gleiche Ziel hatte wie ich, sich viel für die Ehe aufzusparen. Als meine Freunde, meine weltlichen Freunde, die es damals erfahren haben, die genauso gedacht haben wie ich früher, sie haben mich ausgelacht. Und sie haben gesagt, Rainer, sowas kannst du doch nicht machen. Spinnst denn du? Du kannst doch die Katze nicht im Sack kaufen. Du kannst doch keine Frau heiraten, ohne mit ihr im Bett gewesen zu sein. Sie haben mir davon abgeraten, immer und immer wieder. Und was mich erstaunt hat, sogar meine eigene Mutter, als sie davon erfahren hat, hat sie mich mal zur Seite genommen und gesagt, Rainer, ihr seid doch noch so jung. Genießt doch euer Leben. Das hat mich erstaunt. Das hätte ich nicht gedacht von meiner Mutter. Aber Gottes Gnade ist so groß. Er hat meiner Frau und mir ein starkes Wollen geschenkt. Und mit so viel Gnade, dann auch das Vollbringen. Und ich kann heute hier stehen und ich kenne beide Wege. Den Weg der Welt, schnell, schnell. Und den Weg Gottes. Lass dir Zeit und spar dir es auf bis zur Ehe, dieses wunderbare Geschenk, das ich euch Menschen gegeben habe. Und wenn ich es nicht selber an meinem Leib, in meinem Leben erlebt hätte, ich würde es in diesem Maße nicht glauben. Gottes Weg ist um so viel mal schöner, um so viel mal gesegneter als der Weg der Welt. Und ich möchte den Jugendlichen, die jetzt vielleicht zuschauen, ganz besonders sagen, lasst euch nicht von dieser sündigen, verdorbenen Welt vorgaukeln, dass ihr etwas verpasst, wenn ihr dieses Geschenk Gottes aufspart bis zur Ehe. Wenn ich zurück könnte, ich würde es heute gerne anders machen und gleich von Beginn an so leben. Wir glauben leider oft, dass wir besser wissen, was gut für uns ist. Aber Gott hat uns geschaffen. Er weiß viel besser als wir, was das Beste für uns ist. Wenn wir glauben, dass Gottes Gebote nicht in allen Dingen das Beste für uns sind, dann kennen wir Gott nicht richtig. Ich möchte diesen Satz nochmal sagen. Wenn wir glauben, dass Gottes Gesetz, seine Gebote nicht in allen Dingen das Beste für uns sind, dann kennen wir Gott nicht richtig, so wie ich ihn damals nicht richtig kannte. Gott liebt uns und möchte uns doch nichts Gutes vorenthalten. Dieser fatale Gedanke, er kommt von Satan. Und mit dieser Lüge hat er es nicht nur geschafft, im Garten Eden Eva zu verführen, sondern er verführt mit dieser Lüge auch heute noch sehr, sehr viele Menschen und hat großen Erfolg dabei. Wir haben zusammen betrachtet, wie heilig Gottes Gebote sind und wie weit sie reichen und was die Folge der Übertretung ist. Und wenn man darüber nachdenkt und sich selbst im Lichte von Gottes Gesetz sieht, dann kann einem schon ein Schrecken kommen. Genauso ging es mir, als ich erkannt habe, wie sündig ich bin. Doch dieser Schrecken, er hat ein sehr gutes Ziel. Und dieses Ziel finden wir in Galater Kapitel 3, Vers 24. Dort heißt es, so ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen, auf Christus hin. Gott möchte, dass wir unsere Sünden erkennen. Denn dies ist der erste Schritt in der Versöhnung mit Gott. Dies ist der erste Schritt in der Bekehrung des Sünders. Und das Gesetz ist wie ein Spiegel, das uns unsere Sünde zeigt. Das Gesetz offenbart dem Menschen zwar seine Sünde, aber es kann ihn nicht heilen. Es sieht keinen Heilsweg vor. Es kann die Schuld in keinerlei Weise vergeben oder löschen. Es ist nur der Zucht- oder Lehrmeister hin auf unseren Erlöser Jesus Christus, der alle Schuld auf sich genommen hat. Er ist das Heilmittel für unsere Sünden, das einzige Heilmittel im ganzen Universum. Die Verbindung von Gottes Gesetz und seinem Charakter und seiner Gnade, sie wird durch ein anderes Geschenk, das Gott seinem Volk am Berg Sinai gegeben hat, deutlich. Nämlich durch das Heiligtum. Das Heiligtum zeigt uns den Erlösungsplan, lässt uns ihn viel besser verstehen. Im Heiligtum gab es drei Heiligkeitszonen. Einmal den Vorhof, wo jeder Israelit hineinkommen durfte. Dann das erste Abteil, das Heilige, wo nur der Hohepriester hinein durfte. Und dann das Herzstück, das Allerheiligste, wo der Hohepriester nur einmal im Jahr hineinging. Je näher man dem Allerheiligsten kam, je näher kam man der Gegenwart Gottes. Wo war hier der Platz der 10 Gebote? Er war im Allerheiligsten, in der Bundeslade. Auch dies unterstreicht die Wichtigkeit und Heiligkeit von Gottes Gesetz. Also je näher man den 10 Geboten kam, desto näher kam man der Herrlichkeit Gottes. Und dies ist ein Bild für uns, die wir ja ein Tempel Gottes sein sollen. Je mehr wir erlauben, dass Gott sein Gesetz der Liebe in unser Herz schreibt, was ja das Wesen des neuen Bundes ist, umso mehr wird Gottes heiliger Charakter der Liebe in unserem Leben offenbar. Über der Bundeslade war Gottes Gnadenthron. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und es heißt immer wieder Gnadenthron im Alten Testament. Es heißt nicht einfach nur Thron, denn dieser Punkt ist Gott sehr wichtig. Denn Gott ist ein Gott der Gnade. Er wartet nicht darauf, dass wir sein Gesetz übertreten, dass er uns endlich bestrafen kann. Sondern er liebt uns, ist uns gnädig und möchte uns vergeben. Den Deckel der Bundeslade, man nannte ihn Sühnedeckel. Sühnedeckel deswegen, weil der Hohepriester einmal im Jahr ins Allerheiligste ging und dort das Blut des Opferlammes auf den Sühnedeckel spritzte, damit das Heiligtum und auch das Volk Gottes, damit der Hohepriester Sühnung bewirkte, die Sünden vergeben wurden. In Römer Kapitel 3 spricht Paulus von dem Gesetz, das uns verurteilt. Und in Vers 25 nennt Paulus Jesus Christus wörtlich unseren Sühnedeckel. Der Sühnedeckel hat das Gesetz Gottes mit dem Thron der Gnade verbunden. Und so verbindet auch Jesus Christus Gottes heiliges Gesetz mit dem Thron der Gnade. Gott möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht. Und so hat er uns das Liebste und Wertvollste gegeben, was er uns geben konnte. Seinen Sohn, Jesus Christus. Jesus ist die größte Offenbarung von Gottes Charakter, von Gottes Liebe, die es überhaupt nur gibt. Und nur durch ihn erhalten wir Sühnung, erhalten wir Vergebung für unsere Sünden. Nicht durch das Gesetz. Durch die Werke des Gesetzes wird kein Mensch vor Gott gerecht, sondern nur durch Jesus Christus, durch sein Blut, das für jeden einzelnen Menschen vergossen wurde. Durch sein Blut und durch seine Gerechtigkeit können wir vor Gott stehen, als ob wir nie eine Sünde getan hätten. Wir müssen nur bereuen und um Vergebung bitten und Gott erlauben, dass er uns verändert. Zum Schluss hin noch ein wichtiger Punkt. Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Er vergibt uns durch Jesus Christus so gerne, aber er möchte uns nicht in diesem sündigen Zustand belassen, weil er uns liebt. Er möchte uns zu unserem eigenen Besten verändern. Er möchte uns durch den Heiligen Geist zurück in sein Bild verwandeln, in das er den Menschen einst geschaffen hat. Und das nennt die Bibel Heiligung. Da Heiligung bedeutet, dass Gottes wunderbarer Charakter in uns immer mehr offenbar wird und Gottes Charakter oder die 10 Gebote ein Ausdruck von Gottes Charakter sind, hat Heiligung auch immer etwas mit Gehorsam zu tun. Heiligung ohne Gehorsam ist keine wahre Heiligung. Es ist nicht biblisch. Gottes Charakter ist untrennbar mit seinem Gesetz, mit seinen Geboten verbunden. Untrennbar. Und daher heißt es auch in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 3, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und ich liebe diesen Vers als Mathematiker, denn hier wird eine ganz einfache Gleichung aufgestellt. Die Liebe zu Gott ist gleich das Halten der Gebote. Oder die Liebe zu Gott ist gleich Gehorsam. In puncto Gehorsam ist es sehr wichtig zu erwähnen, dass es kein Gehorsam sein soll aus Angst oder um sich irgendetwas verdienen zu wollen, sondern Gehorsam aus Liebe, weil ich erkannt habe, dass Gott nur das Beste möchte. Gehorsam aus Liebe. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es gibt nichts Besseres, als den Willen unseres himmlischen Vaters zu tun. Denn er meint es in allen Dingen, in jedem Einzelnen, nur gut für uns. Und es gibt keinen Menschen auf der Welt, der uns so sehr liebt wie unser himmlischer Vater. Und der es nur gut mit uns meint, durch und durch. Der Vers, den wir gerade gelesen haben, er geht aber noch weiter. Es heißt nicht nur, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, sondern auch, und seine Gebote sind nicht schwer. Johannes sagt hier nicht, wie man vielleicht meinen könnte, wir müssen uns anstrengen und hart trainieren und dann irgendwann, nach ein paar Jahren, dann haben wir es geschafft. Dann können wir Gottes Gebote halten. Nein. Johannes sagt, die Gebote sind nicht schwer. Wie kann Johannes so etwas sagen? Können wir denn Gottes Gebote halten? Nein, das können wir nicht. Aber es gibt jemanden. Es gibt jemanden, der es kann. Sein Name ist Jesus Christus. Er wurde auf dieser Welt versucht in allen Dingen, doch ohne Sünde. Er weiß, wie es geht. Und er möchte uns diesen Sieg auch schenken. Jesus Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich bin fest überzeugt, dass Jesus es tun wird in uns, wenn wir ihn nur lassen. In Philipper 2, Vers 13 heißt es, er schenkt uns nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen. Anstatt du sollst nicht, wie es in den meisten Übersetzungen der 10 Gebote heißt, kann man es auch übersetzen, du wirst nicht. Jedes Gebot ist also auch eine Verheißung, ein Versprechen Gottes, was Jesus Christus in uns erfüllt. Nur mit Jesus ist das Halten der Gebote Gottes nicht schwer. Ohne Jesus keine Chance. Daher sagt Jesus auch in Johannes 15, Vers 5, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn wir sagen, wie es leider viele Christen tun, und es tut mir jedes Mal weh, wenn ich dies höre, wenn wir sagen, das Halten der Gebote Gottes ist nicht möglich, dann geben wir Satan recht und machen Gott zum Lügner. Jesus gibt uns doch so gerne die nötige Kraft, wenn wir ihn nur darum bitten und uns ihm voll und ganz übergeben. Jesus kann viel mehr tun in unserem Leben, als wir glauben. Zum Abschluss möchte ich mit euch noch einmal zurückkehren zum Berg Sinai, dort, wo wir begonnen haben. Kurz vor seinem Tod hat Mose auf die ehrfurchtsvolle Übergabe der Gebote Gottes zurückgeblickt. Und ich möchte mit euch als letzten Bibelvers 5. Mose, Kapitel 33, die Verse 1 bis 3a lesen. Dort heißt es, dies ist der Segen, mit dem Mose, der Mann Gottes, die Israeliten vor seinem Tod segnete. Er sprach, der Herr ist vom Sinai gekommen und ist ihnen aufgeleuchtet von Seir her. Er ist erschienen vom Berge Paran her und ist gezogen nach Meribat Kadesh. In seiner Rechten ist ein feuriges Gesetz für sie, die 10 Gebote. Und jetzt kommt dieser Punkt, auf den ich hinaus möchte. Vers 3, der erste Satz. Wie hat er sein Volk so lieb? Wie hat er sein Volk so lieb? Mose hat erkannt, wie sehr Gott sein Volk durch die Gabe der 10 Gebote geliebt hat. Hast du dies auch? Hast du auch erkannt, wie sehr Gott dich liebt und sein Gesetz der Liebe in dein Herz schreiben möchte und dies das Beste ist, was dir geschehen kann? Und ich wünsche uns allen, dass wir wie der Psalmist aus Psalm 40, Vers 9 voller Freude ausrufen können, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Gott liebt dich. Amen. Ich würde gerne mit euch zum Abschluss noch beten. Lieber himmlischer Vater, hab du Lob und Dank, dass du ein Gott der Liebe bist. Ein Gott, der in allen Dingen nur das Beste von uns möchte. Ein Gott, der so viel Gnade und Geduld mit uns Sündern hast. Hab du Dank, lieber Vater, dass du uns deinen Sohn gegeben hast, damit wir durch ihn ewiges Leben haben können. Dass wir durch ihn, durch sein Blut, Vergebung unserer Schuld haben können. Und hab du Dank, lieber Vater, dass du so viel Geduld mit uns Sündern hast, dass du uns nachgehst in all deiner Gnade und Güte und Barmherzigkeit. Weil du möchtest, dass auch nicht ein einzelner Mensch verloren geht, weil du die ganze Welt retten möchtest. Hab du Dank, lieber Vater, dass du uns dein Gesetz der Liebe gegeben hast. Ein Gesetz, wenn du es uns ins Herz schreiben darfst, es uns verändert, es uns näher zu dir zieht, es dein Bild in unserem Leben immer mehr offenbaren wird. Und hab du Dank, dass dies so schön ist, so gesegnet, wenn wir es dir erlauben, dass du dieses Gesetz in unser Herz schreibst. Ich bitte dich, lieber Vater, für jeden Einzelnen, der diese Predigt hört, dass du ihn erkennen lässt, wenn er es noch nicht erkannt hat, wie sehr du ihn liebst und wie sehr du ihm Gutes tun möchtest durch dieses Gesetz und dass du ihm dieses Gesetz ins Herz schreiben möchtest und dass es ein so großer Segen für ihn ist. Lieber Vater, ziehe du uns alle näher zu dir und lass uns immer mehr deine Liebe und deine Gnade erkennen, deinen wunderbaren Charakter. Und lass uns in dieser sündendunklen Welt ein helles Licht sein für dich, wo so viele Menschen glauben, dass der Weg der Welt viel schöner ist als dein Weg, wo sie von Satan geblendet und getäuscht werden. Lass uns ein helles Licht sein, lieber Vater, und hab Lob und Dank dafür. Lob und Preis sei dir in alle Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen.